Social Networks, Social News, Social Bookmarking, Social Media Sharing.
Blogger der ersten Stunde.
Single Trial.
Diskurshoheit, Distinktionsgewinn, Avantgarde-Anspruch.
A Race to Bottom. Creative Commons, Podcasts, Audioblogs.
Extra Sampling Licenses.
Body Hacking, Functional Body Modification.
Cyberspace, World Wide Web.
Virtual Reality, Nanobots.
Samplen, Collage, Montage.
Intensiv Google Mashups.
Second Life. Hypes,
Social Music Revolution,
Wikinomics und Crowdsourcing,
Targeted Advertising,
On-the-Air Personality,
Trackback-Funktion,
Watchblog, Bildblog,
Corporate Blogs, Vlogs oder Fake Blogs,
Establishment, Embedded System, Biometrie, IT-Services und DRM, also Digital Rights Management,
virtuelle Realitäten, virtuelle Identitäten,
der linke Motorkortex des Gehirns,
ein Brain-Computer-Interface,
einen Blog der ersten Stunde.
Ja, das waren Begriffe, die für das Web 2.0 stehen und einer, der fehlte, der lautet User-Generated Content. Und genau der führt uns zum Blogspiel und darum sollte es sich heute drehen. Das war nicht so schön, ich mache das nochmal. Ja, das waren Begriffe, die für das Web 2.0 stehen und einer, der fehlte, der lautet User-Generated Content. Und genau der führt uns zum Blogspiel und darum soll es sich heute drehen. Herzlich willkommen zu Breitband, heute mit einer Sonderausgabe. 4 Jahre lang haben wir Sie zunächst in der Sendung Blogspiel, dann im Rahmen von Breitband aufgefordert, Blogspielmacher zu werden und Ihre selbstgestalteten Audio-Takes hochzuladen, die dann auch in unseren Sendungen liefen. Und genau diesem Blogspiel haben wir heute einen kleinen Altar aufgebaut und würdigen die Breitbandrubrik, die in diesen Tagen mit dem Relaunch unserer Internetseite ihr Ende gefunden hat. In Zukunft gibt es das Blogspiel nur noch im Archiv. Was es aber war, wofür es stand, wie es klang und woher es kam, dazu mehr in dieser Sendung. Außerdem natürlich auch der große Blick auf die Entwicklungen des Web 2.0, des Mitmach-Internets in den letzten Jahren und auf die Bedeutung des User-Generated Content und dessen Status quo 2010. Mein Name ist Christine Watti, mit im Studio natürlich diverse Blogspiele der letzten Jahre und auch noch die, die dafür verantwortlich zeichneten. Die Erfinder und Entwickler Jana Wuttke und Markus Heidmeier, die Leiterin der Hörspielabteilung Steffi Hoster und der Chef der Kultur im Deutschlandradio Kultur Wolfgang Hagen. Und später wird uns dann noch beehren Moritz Metz, der nämlich die neue Internetseite gebastelt hat. Erstmal herzlich willkommen alle zusammen.
Hallo.
Na, endlich. Auf die allererste Frage dieser Sendung lasse ich nochmal das Blogspiel höchst selbst antworten, nämlich warum überhaupt User-Generated Content im Radio? Theresias alias Mike Turni hatte da einen ziemlich geschichtsträchtigen Hinweis.
Listen at 0430, wing 340 degrees 99. Temperature 13, viewpoint 9er, QNH 1022.
Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen. Und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren. Deshalb sind alle Bestrebungen des Rundfunks öffentlichen Angelegenheiten auch wirklich den Charakter der Öffentlichkeit zu verleihen absolut positiv.
Wie gesagt, das Problem ist,
dass der durch Wurzeln,
Absolut positiv.
Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Brechts Radiotheorie wiedergehört in einem Blogspiel Radio Brecht von Theresias alias Mike Turni. Das hat er im Januar 2007 hochgeladen, also circa ein Jahr nach dem Start des Blogspiels. Damit auch die Frage an die Blogspiel-Erfinder und Entwickler Jana Wuttke und Markus Heidmeier. Vielleicht Jana zuerst. Ist das Blogspiel eure Antwort auf diese Brechtsche Radiotheorie gewesen? Also die Möglichkeit zur Teilnahme an diesem Medium ist besser als die einseitige Beschallung?
Oh, so weit würde ich gar nicht gehen. Also Brecht hat mir das jetzt nicht unter der Bettdecke eingeflüstert. Aber man muss schon sagen, 2005, 2006 lag das ja auch ein bisschen in der Luft. Das war jetzt keine einzigartige Idee. Der Zenit von diesem sogenannten Web 2.0 oder die größte Euphorie war genau in diesem Jahr. Und das lag vor allem an den Publikationstools. Also noch nie war es so einfach zu veröffentlichen, nicht nur zu produzieren, sondern zu veröffentlichen. Also man konnte innerhalb von Minuten ein eigenes Blog einrichten. Man konnte bei YouTube eben nicht nur Filme angucken, sondern auch hochladen. Das Einzige, was gefehlt hat, war eben eine Plattform für das akustische Medium. Also man hatte Schrift und Bild, aber eben eine schöne Plattform für das Radio oder für akustische Werke hat bislang noch gefehlt.
Wie entstand dann die Idee genau und wie habt ihr sie dem Radio angetragen?
Ich glaube, die allererste Begegnung mit dieser Idee fand in einem Restaurant statt in Berlin-Prenzlauer Berg. Wir saßen zusammen, Jana Wuttke und ich, und überlegten, welche neuen Projekte kann man eigentlich initiieren, die dem Radio an irgendeiner Stelle einen Impuls geben. Und das waren so 3-4 Themen auf der Agenda. Und Jana hatte dann die Idee zu sagen, lass uns dieses Thema Blogs, Audioblogs, Podcasts mal reinholen. Und das war, glaube ich, der Ausgangspunkt. Und dann gab es verschiedene Modelle, die wir diskutiert haben, wie das aussehen könnte. Ist das eine Plattform für interaktives Hörspiel? Sind das vielleicht Fortsetzungshörspiele, wo wir ein gewisses Thema vorgeben und dann die Hörspielmacher dieses Thema irgendwie variieren können? Oder ist es doch eher ein Magazin, was sich mit der ganzen Bandbreite dieser Themen beschäftigt? Und so ist dann eben eine Mischform entstanden, dass wir gesagt haben, wir haben ein Magazin, was sich versucht, in diesem Feld zu bewegen, Web 2.0 ist ein bisschen zu sortieren, zu übersetzen, aber eben auch eine Schnittstelle sein will, wo die Hörspielmacher eben eigenes Audio hochladen können.
Und aus welcher Sicht oder aus welcher Position seid ihr auf die Idee gekommen? Also als Hörspielmacher, als Journalisten oder als selbst begeisterte Web 2.0 Bewohner, die selbst vorher geblockt und euch deswegen auch mit diesem Medium in dieser Art auseinandergesetzt?
Genau, also den Anfang nahm es eigentlich, dass ich habe auch selber geblockt und es war ein sehr privates Blog. Und das war genau auch in der Zeit, dass es an so einem Umbruch war, dass man sich überlegt hat, wie kann man dieses Private auch ein bisschen stärker nutzen, um neue Formate zu entwickeln, ohne das Private aufgeben zu wollen. Und das habe ich dann innerhalb von so einer Hörspielproduktion dem Robert Mateka erzählt, inwieweit man dieses Format des schriftlichen Blogs eventuell auch für das Radio aufbereiten kann. Und da ist dann sozusagen, hat das dann den Lauf genommen. Da kann ja Frau Hoster auch was zu erzählen.
Ja, sehr gerne. Steffi Hoster, Leiterin der Hörspielabteilung im Deutschlandradio Kultur. Und zu der Hörspielabteilung gehörte eben auch das Blogspiel. Wie haben Sie damals die Idee aufgenommen und angenommen, die Ihnen da zugetragen wurde?
Ja, die Hörspielabteilung gehört ja zu den Abteilungen, sagen wir mal, die auch ein bisschen ein Labor sind. Man kann riesige Hörspiele machen, man kann winzige Hörspiele machen und das hatten wir ja auch schon bewiesen mit der Wurfsendung. Das war ja auch eine innovative Form, die bis heute beim Hörspiel ja auch angesiedelt ist. Wir hatten davor die erste interaktive Soap gemacht. Da waren wir ganz vorne dran, da konnte man mit Handy in die Sendung anrufen und dann haben Schauspieler live was gespielt. Oder es gab auch schon das Netz, also E-Mails konnte man da schicken und so weiter. Also das waren die Jahrtausendwende. Das heißt, wir interessieren uns immer für Sachen oder für Projekte oder für was man mit unserer Kunst verbinden kann, was uns ein bisschen nach vorne bringt, sowohl publizistisch, muss man sagen, aber auch was uns anregt in unserer eigenen Form. Und tatsächlich war damals in der Luft, wollen wir nicht irgendwas mit Blogs machen? Also das war der Satz. Das war der einzige Satz. Und man verdankt es immer, die neuen Formen verdankt man immer Menschen, die sich mit diesen Formen schon beschäftigen. Ja, es ist Unsinn zu sagen, lass uns mal irgendwas mit Blogs machen, A, B, C, D, sondern man sollte Leute treffen oder anregen, die eben wie Jana Wuttke damals schon voll damit beschäftigt waren und die auch die Verbindung zu unserem Medium haben.
Wolfgang Hagen, Leiter der Kultur hier im Deutschlandradio Kultur, war das spektakulär, dass Deutschlandradio Kultur sich so ein Format getraut hat und damit in diese Internetrichtung zumindest mal geschaut hat? im Rahmen der öffentlich-rechtlichen anderen Anstalten oder im Umkreis?
Ob das spektakulär war, weiß ich nicht. Jedenfalls haben es die anderen nicht gemacht. Jedenfalls eine ganze Weile lang nicht. Anruf Soap gab es dann irgendwann auch auf einer anderen Sender. Unsere Wurfsendung ist nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal dieses Programms. Auch beide, Markus und Jana, kommen ja aus der Wurfsendungscrew. Da haben wir uns sozusagen kennengelernt, alle zusammen. Und auch eben das nötige Vertrauen erstmal erarbeitet, um so ein dann doch sehr gewagtes Projekt wie das Blogspiel aufzulegen. Denn so Textbloggen kann man ja schon mal und so und irgendwas ins Netz hoch- und runterladen kann man ja auch. Aber das Ganze dann auch im Radio machen und daraus eine Radiosendung machen, das war eigentlich, wenn man so will, die Herausforderung und auch das Interessante. Und letztlich muss man gleich einmal sagen, die Sendung, in der wir heute sind, nämlich Breitband, die gäbe es gar nicht ohne das Blogspiel, weil Markus und Jana haben dann die Blogspielsituation benutzt, auch die Reflexion darüber, was ist das eigentlich, die Kommunikation mit dem Medium und mit den Hörerinnen und Hörern, um darüber nachzudenken. Und daraus ist so ein ziemlich intensiver Diskurs geworden mit den Jahren. Die Sendungen waren teilweise hochanspruchsvoll, die dann entstanden. Und dann haben wir uns gesagt, hallo, das ist eigentlich ein Thema, das müssen wir als solches jenseits der Frage des Bloggens ins Programm nehmen. Und daraus ist dann Breitband geworden.
Barbara Gerland, die Redakteurin, hat das Blogspiel betreut, beide Seiten, zusammen natürlich mit euch beiden. Ihr hattet ja damals auch eine Firma, die hieß Trigger. Trigger 23?
Mhm. Wieso eigentlich 23?
Ja,
das muss ja
irgendwie eine Zahl dran
Trigger
sein.
Trigger 23? Also Trigger war eigentlich
Trigger fand ich gut, aber 23?
Nein, das
ist. Nee, Trigger.de gab es schon, um jetzt ganz pragmatisch zu sein.
Nein, aber 23 ist ja auch eine magische Zahl.
23 hat schon mit den Verschwörungstheorien und mit sozusagen den Ursprüngen 90ern, Cyberpunk, spielt das mit 23 eine große Rolle und das war mir dann, wenn eine Zahl, dann 23.
Also,
ja,
ich dachte 137.
Hat sich ein Musiker mal Alfred 23 genannt, ja. Alfred 23 Hart.
Ja, ich kenne nur die Zahl 137, die ist noch mystischer.
Wie dem auch sei, Barbara Gerland, die das betreut hat, die kam also in die Doppelrolle, nämlich einerseits verfolgen zu können, was an Blogs hochgeladen wurde, aber auch wie die Diskussion der Blogger untereinander war. Das war für uns eine hochinteressante Geschichte, rauszufinden, wie die Kriterien der Blogger untereinander sind für die Beurteilung der anderen Blogs. Also wie man über akustisches mal im Allgemeinen akustisches unter den Usern diskutiert und nicht nur sozusagen Hörerbriefe empfängt für das, was man gesendet hat. Also diese Kommunikation war für uns wichtig, wie dann auch der Aufbau der Sendung, in dem ja die Blogs dann präsentiert wurden. Das waren aber eigentlich auch schon ein bisschen zwei Welten. Und unser Motto war Blogs on Air und das haben wir ja auch geschafft. Wurde auch im Radiofeuilleton gesendet. Aber das waren, ich finde, das war eigentlich das Interessanteste, diese Art von Kommunikation zu uns zu holen und sie nicht nur zu veranstalten, also einseitig. Insofern hat Brecht das noch nicht ahnen können.
Das ist ja genau das, was auch das Blogspiel eben ausgemacht hat und was auch diese Web 2.0-Euphorie ausgemacht hat, diese schnelle, ganz konkrete Reaktion und Kommunikation. Und wir haben ja dann versucht, eine Community aufzubauen. Das heißt, die User konnten sich anmelden beim Blogspiel und konnten eben dann in den Diskurs eintreten und die Stücke der anderen bewerten. Und das war etwas ganz Neuartiges, dass eben eine Gruppe von hörspielaffinen, radioaffinen Akteuren zusammenkam in dieser Community und sind, glaube ich, jetzt zum Schluss fast 3000 Mitglieder gewesen in dieser Community, die wirklich teilweise sehr intensiv diskutiert haben, weil sie ja auch die Chance hatten zu bestimmen, welches Blogspiel läuft jetzt in der Sendung. Das war ja quasi das Zentrum dieser Mikromedienrevolution, dass nicht mehr wir Redakteure, die wir hier im Funkhaus sitzen, sagen, so pass mal auf, wir haben hier ein bisschen Material bekommen, wir wählen was aus, sondern wir haben gesagt, wir geben ganz konkret Sendezeit in Hörerhand, ihr entscheidet, welches Stück da läuft. Und das war, glaube ich, ein ganz entscheidendes Element vom Blogspiel.
Aber das war auch der Knackpunkt. Also es war so ein Lernprozess, dass wir dann auch irgendwann gesagt haben, die Redaktion entscheidet doch wieder. Also dass es eine Entwicklung gab, erstmal die Teilhabe zu ermöglichen, aber dann auch Bewertungssysteme aufzubauen. Das ist, glaube ich, immer noch ein wichtiger Punkt, wo das ganze Web 2.0 immer noch steht oder auch vielleicht das Web 3.0 geeignete Bewertungssysteme für Werke zu finden.
Ja, also da stehen ja zwei, das ist so ein antagonistisches Szenario. Auf der einen Seite gibt es den Wunsch der Partizipation für alle, möglichst niedrigschwellig. Auf der anderen Seite sind natürlich diese Systeme, die niedrigschwellig sind, auch leicht zu korrumpieren. Das heißt, wir hatten dann User, die dann sich mehrfach gevotet haben selbst und um denen sozusagen wiederum Hürden aufzubauen, dass sie eben das
System nicht manipulieren können, hat nun wieder einen größeren Druck, dass sich der User identifizieren muss, ja, und so weiter. Und dann werden diese niedrigschwelligen Systeme zu hochschwelligen Systemen. Und das ist heute noch ein Problem bei politischen Konzepten, wie man Demokratie übers Netz organisieren könnte und so weiter.
Wisst ihr noch, wer Klangband war?
Was ist klar, das ist ein Lehrer. Klangband ist ein Lehrer aus, ich glaube, aus Südwestdeutschland, der mehrere Stücke eingereicht hat. Und ich glaube, er war auch Musiklehrer. Und das hört man in den Stücken auch an.
Ja.
Die waren so symphonisch mit Geräuschen.
Genau, symphonischer Nachmittag von Klangband. Ein Beispiel aus der langen Blockspielzeit heute in der Sondersendung auf Breitband in Deutschlandradio Kultur. Ein Blockspiel von Klangband. Dazu gibt es auch einen Autorenkommentar. Und zwar, die Geräusche stammen von einer Großbaustelle, wurden alle innerhalb von 1,5 Stunden aufgenommen und belegen vielleicht ein wenig, dass A, Lärm nur eine Frage der Anordnung ist und B, die Jungs auf dem Bau akustisch einfach unterschätzt werden.
Genau.
Finden alle hier auch.
Herzliche Grüße, John Cage. Genau.
Steffi Horster, wie oft waren Sie eigentlich völlig erstaunt und überrascht, was Ihnen da die Netzgemeinde so angetragen hat, auch an Ideen vielleicht fürs traditionelle Hörspiel?
Das war ja eine Hoffnung, dass man tatsächlich auch aus den Arbeiten der Blogger Honig saugen kann für die Hörspielkunst. Ich muss sagen, das ist nicht richtig eingetreten oder wie man das hat sich nicht erfüllt, dieser Wunsch. Das ist einfach eine eigene Szene. Das ist vielleicht zu vergleichen mit denen, die Plop-Einreichungen gemacht haben, also selbstgemachte Hörspiele, unabhängige Hörspielmacher. Mich hat eigentlich am meisten überrascht und gefreut, die Blogs, die gemacht wurden von Leuten, die was über ihre Welt berichten wollten. Also zum Beispiel die Leute aus Schwedt. Von dieser Jugendinitiative, wo die Kinder erzählen, was sie später werden wollen, Zuhälter und alle möglichen interessanten Berufe, wo es viel Geld gibt. Und das waren sehr ernste Sachen. Es gab auch was vom Oderbruch, glaube ich. Also es gab verschiedene dokumentarische, gut produzierte Blogs von Gruppen, die die Chance genutzt haben, was über sich zu sagen. Natürlich haben sich viele anregen lassen von dem, was sie kannten, also Klangkunst oder vielleicht, es gab auch Raps oder es gab einfach Formen, die man kennt.
Reportage.
Ja? Aber solche Leute kommen, wenn sie das selber machen, nicht unmittelbar mit diesen kleinen Formen ins Radio. Und das hat mir eigentlich am besten gefallen. Für die Hörspielkunst habe ich nicht so viel mitgenommen, aber trotzdem ist es wichtig, Leute, die sich daran versuchen oder die selber künstlerisch arbeiten wollen, die nicht zu enttäuschen. Das heißt, man muss auch die Kriterien nennen, unter denen man sie beurteilt. Und dann nimmt man sie auch ernst.
Das heißt aber, Sie sehen solche Formate wie das Blogspiel eher dann doch als Nischenformat. Und
nicht Nein, es ist kein Nischenformat. Es gehört genau dahin, wo es ist. Mhm. Ob man das jetzt Nische nennen will, natürlich gemessen an Fernsehsendungen, populären Inhalts ist das eine Nische oder was auch immer, gemessen an riesigen Wettbewerben oder, aber das, ich würde sagen, es gibt unglaublich viele Leute, die sich damit beschäftigen inzwischen, weil man es eben leicht herstellen kann.
Es gibt ja den großen Kanal, wo man das senden kann, das Internet selbst. Also das war nicht, unsere Idee, glaube ich, zu sagen, wir wollen euch jetzt eine Plattform geben in dem Sinne. Sondern wir wollen eine Interaktion beginnen. Das war, glaube ich, der Punkt. Wir haben gerade mal ausgerechnet, das sind irgendwie mindestens 3000 Minuten. Das heißt, wenn man das irgendwie zusammenrechnet, sind es 4 Tage und ein paar zerquetschte Stunden, die man ununterbrochen das Blogspiel senden könnte. Jetzt noch, und vielleicht tun wir das auch irgendwann mal in einem geheimen Stream. Aber es ging uns nicht darum, ein neues Radioformat zu erfinden mit einem Blogspiel, sondern das ist ja, je kürzer das wird, umso schwieriger und umso professioneller muss man sein. Es ging eigentlich darum, diese Interaktion zu beginnen, glaube ich. Und das war toll. Und das hat 5 Jahre lang in unserem Programm eine große Rolle gespielt. Am Anfang ausschließlich und dann eben im Kontext von Breitband. Und ich finde, nach 5 Jahren geben wir das dann einfach mal ab. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will das irgendwie weitermachen, und im Netz gibt es, glaube ich, ja genügend Audioblogs, oder?
Ja, es gibt auf jeden Fall eine große Podcast-Szene. Das ist ja ganz interessant zu beobachten, dass es da auch in dieser Szene der freien Audioproduzenten ganz verschiedene Entwicklungen gibt. Es gibt einmal natürlich die freien Hörspielmacher, die eben bei Plop in Erscheinung treten, die dann auch die Ambition haben, die großen Hörspielsendeplätze zu bespielen. Und es gibt eben eine ganz andere Szene, die eher etwas journalistisch inspiriert ist. Das sind die Podcaster, die eben ganz informelle Formate entwickelt haben, die teilweise wie das Küchenradio, ist ja eines der berühmtesten Beispiele von Philipp Banse, der ja auch das Blogspiel moderiert hat, seit mehreren Jahren jede Woche einmal abendlich einen Gast einladen und in einem zweistündigen Talk dazu dritt und zu viert am Mikro sitzen. Und das ist total erfolgreich, denn richtig gute Einschaltquoten sozusagen, also Userzahlen, die das hören regelmäßig. Und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die sich vollzogen hat in den letzten Jahren.
Die Entwicklung ist ja trotzdem sehr erstaunlich. Man versucht ja im klassischen Radioprogramm trotzdem Programme immer mehr zu formatieren, und Podcasts funktionieren auf einmal, wenn da jemand eine Stunde lang sitzt und redet.
Das ist ein Longtail-Effekt. Also ist das, was wir einen Longtail-Effekt nennen, das Effekt dieses langen Schwanzes, der im Internet sozusagen stattfindet, wo kleine Nischen, ganz für sich stehende Formate mit ganz wenigen, aber gleichzeitig sehr eigenen Formen überleben, sich entwickeln. Und das ist eine ganz eigenständige Art. Das kann man überhaupt nicht ausspielen gegen das künstlerische Hörspiel mit seinen Möglichkeiten und gegen das, was die Massenmedien an Radio produzieren, ob man das nun mag oder nicht.
Der Podcast war ja auch ein typisches Beispiel für so ein klassisches Einschaltradio. Da man nimmt sich wirklich Zeit, man abonniert diesen einen Podcast, und das ist ja eigentlich auch ein Revival des Redens, der Stimme und des Zuhörens auch über mehrere Stunden lang. Und da gibt es durchaus für ein Publikum.
Absolut.
Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist zum einen auch eine Reaktion auf dieses sehr kleinteilige, durchformatierte Radio, die Podcasts. Und es hat auch ganz viel mit der Abhörsituation zu tun. Also Podcasts werden ja im Regelfall abonniert. Das heißt, ich mache nicht das Radio und dann kommt der raus, sondern in vielen Fällen eben auf dem Laptop oder sogar auf einem mobilen Audioplayer, und ich laufe damit rum oder fahre U-Bahn oder so. Und das sind eben ganz andere Hörsituationen, die da auf einmal erschlossen wurden durch diese Podcasts.
Also ist Membership Radio, was wir nicht machen können in den Massenmedien. Wir müssen die Gebührenzahler befriedigen, aber die brauchen sozusagen nur ihre Mitglieder, ihre Freunde, ihre Abonnenten befriedigen. Und dann können ganz andere Sachen machen, ihre Community eben.
Wenn es dann groß genug ist. Nochmal zurück zum Blogspiel. Wie gingen denn eigentlich die Redaktionen und der Hörfunk an sich damit um, dass es plötzlich möglich war, dass Leute, die nicht ausgebildet sind, die einfach nur technische Möglichkeiten haben und Ideen haben, Radiobeiträge in welcher Form auch immer verfassen können und die dann gesendet werden?
Also genau das war es ja. Also wir wollten hörbar machen, welche andere Formen, jenseits der Professionalität, welche andere Formen, spontane Formen, Frau Horst hat das ja gerade gesagt, was dabei rausgekommen ist, ist ja toll. Es geht ja gar nicht so sehr darum, ob man jetzt immer die Stimme akustisch mit dem richtigen Mikrofon und dem richtigen Timbre da aufgenommen hat. Es geht darum,
ja, MP3.
Also genau, MP3 ist ja also es Qualität. Geht ja darum, was wollten die Leute sagen? Was wollten die Menschen mitteilen? Genauso wie dieser Musiklehrer da gerade, der eben Cage verliebt, da auf die Baustelle tigert und irgendwelchen Schrottsound runterlädt und dann hinterher ein Beifahrklatschen draufmischt wie in einer Philharmonie. Das ist einfach eine Konstellation. Das wäre niemand von uns eingefallen. Das ist aber eine tolle Idee.
Genau, mich hat interessiert, wie es innerhalb der Redaktion war. Also ich meine, ich weiß noch, wie meine erste von mir gemachte Umfrage im Radio lief und da war noch nicht mal meine Stimme zu hören und ich war sehr stolz darauf und dachte, ich bin jetzt in diesem großen Radio angekommen. Plötzlich ist es aber möglich, dass Leute, die nicht irgendwelche komplizierten Wege in solche Anstalten hineingemacht haben, trotzdem dort gesendet werden. Hat es innerhalb der Redaktion, hat das zu Stirnrunzeln geführt? Konnte man sich damit gut abfinden, dass die Welt jetzt so ist, auch in der öffentlich-rechtlichen Anstalt?
Ich glaube, man hat da so eine Art homöopathischen Heilreiz innerhalb des Hauses auch gesetzt, dass auf einmal im Radiofeuilleton, was ja sozusagen das große Tagesformat hier ist, dann, ich glaube, montags war es, um kurz vor fünf lief ein Blockspiel.
Elektronische Welten.
Genau, und da lief ein Blockspiel. Das war natürlich oft ein wirklich improvisiertes, eben nicht mit den technischen Standards produziertes Format, aber was einen ganz anderen Esprit hatte und was irgendwie manchmal auch ganz klar nicht reinpasst, aber gerade dadurch auch einen Charme ausgestrahlt hat. Und ich bin überzeugt davon, dass es eine ganze Reihe von Kollegen im Haus gab, die gesagt haben, nee, was soll das denn jetzt eigentlich? Aber warum nicht? Das lässt ja auch Diskussionen in Gang hier intern im Haus.
Und die Blogger wiederum haben sich mit ganz, wie ich ja finde, liebevoller Ironie mit dem alten Tanker Radio auseinandergesetzt. Hört man ganz gut im nächsten Beispiel, und zwar Klangkunst aus der dritten Welt, so heißt es.
Meine Damen und Herren, bitte schalten Sie alle elektronischen Geräte zur Landung wieder aus. Merci beaucoup.
Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Perlen der internationalen Hörspielkunst.
Wie in der letzten Folge angekündigt, möchten wir ab September unserem Namen alle Ehre machen
und Sie in die Welt des Klangs fremder Völker und Kulturen entführen. Merci. Klangkunst in der dritten Welt.
Wegen der angespannten finanziellen Situation unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks möchten wir dabei auf Ihre Hilfsbereitschaft setzen. Zeigen Sie Ihr gutes Herz. Stellen Sie jungen Menschen in der dritten Welt Ihre alte Klangkunstausrüstung zur Verfügung.
Zwei Resonanzkörper, 20 Meter Kabel, ein Satzkontaktmikros, Alötkolben, 2 Meter Metallrohr, stabile Monochord
sowie das praktische Handbuch Klangkunst von Elga della Macaba.
Spenden Sie jetzt. Ernten Sie ursprüngliche und unverdorbene Klangkunst vom Feinsten.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf www.metagermany.de.
Damit ein junger Mensch in der dritten Welt auch einmal in seinem Leben Klangkunst machen kann.
Neue Strategien, neue Hoffnung.
Ein Entwicklungshilfeprojekt von NADA Berlin.
Klangkunst statt Voodoo-Zauberei.
Klangkunst, damit sie nicht auf den Strich gehen muss.
Ab September einschalten.
Wenn es heißt, Klangkunst in der dritten Welt.
Keine Definition scheint auszureichen.
Aha.
Tschüss, bis zum September. Adios, bye und auf Wiederhören.
Tschüss.
Einsendung von NADA Berlin.
NADA Berlin wünscht Ihnen einen erfrischenden Sommerurlaub.
NADA Real Life Projects.
Spenden Sie jetzt.
Ja, so klingt Klangkunst aus der dritten Welt. Ein Blogspiel, hochgeladen von NADA Berlin, die sich auf ihrer Website wie folgt beschreiben. NADA Berlin ist eine Sektion der international operierenden Künstlervereinigung NADA World, die neben Berlin weitere Arbeitssektionen in Freiburg, Kopenhagen und New York unterhält. Ein Blogspiel wieder gehört heute in Breitband. Und unsere Sendung sagt leise Servus zum Blogspiel, das in diesen Tagen zu Ende geht. Wir finden es dann alle nur noch auf unserer neuen Internetseite Breitband.de, dort kann man dann stunden, tagelang in den Archiven herumstöbern und alte Blogspiele anhören. Wie weit hattet ihr eigentlich alle miteinander Kontakt mit der Blockspielszene? Also wisst ihr, was das für Typen sind? Also einen Lehrer haben wir vorhin schon gehört. Auf welcher Mission waren die denn so unterwegs?
Also es gab so ganz unterschiedlich, also das war wirklich eine ganz heterogene Gruppe. Also wirklich sehr bemühte Hörspielfans waren dabei, die das auch schon auf einem relativ semi-professionellen Niveau gemacht haben. Aber auch solche, die wirklich ihren MP3-Player genommen haben und da irgendwas draufgeredet haben im Tagebuchstil. Also so eine Art privates, akustisches Bekenntnis. Und das waren wirklich dann Leute, die in der Küche saßen, wie du und ich, und das einfach aufgenommen haben. Also da waren ganz, ganz verschiedene Gruppen dabei. Es gab zwei, Stefan Flommersfeld und Norbert Herrmann. Norbert Herrmann ist ein Podcaster aus Berlin,
Brennpunkt
der wirklich...
Brennpunkt
Ostkreuz.
Brennpunkt Ostkreuz.
Noch, genau. Der hat wirklich so kleine Momentaufnahmen des Alltags, hat es selber genannt Quick and Dirty, aufgenommen und hat das irgendwie zur Verfügung gestellt. Hatte wirklich nicht die Hörspielstimme oder die Radiostimme, aber es hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu hören und an den Gedanken teilzuhaben. Und gerade diejenigen, und auch der Stefan Flommersfeld hat sich sehr bemüht, auch andere Beiträge zu remixen, was ja ein großer Bestandteil ist von dem ganzen Web 2.0, diese Mashups und Remixe. Da war ganz viel Kreativität dabei. Also die sind mir auf jeden Fall noch ein Begriff, die beiden.
Das würde mich auch am meisten interessieren. Also ich habe nie richtig feststellen können, dass sich Leute über die Community dann austauschen und ihren Remix auch anfangen. Also dass die zusammen sozusagen Serien machen, die unabhängig von uns wären. Es war doch schon so, dass die Sachen hochgeladen wurden und diskutiert wurden. Aber das so richtig
dieses
einer
Weekend
auf den...
von Ruttmann, also da gab es ja eine richtige Reihe. Und da hat sich der Stefan Flommersfeld richtig bemüht, da auch sozusagen eine neue Version mit zu kreieren, die eher so auf digitale Ästhetik setzt. Und da denke ich schon...
Aber das ist kein Charakteristikum dieser Szene, dass die sich sozusagen auch gegenseitig zitieren und bearbeiten.
Es kommt auch vor, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Charakteristikum ist. Das würde ich nicht so... behaupten. Nochmal zu deiner Frage zurück, wie weit wir denn Kontakt hatten zu der Community. Also einmal hat man natürlich den digitalen Kontakt. Wir sind auch im Forum aktiv gewesen, haben mit denen da diskutiert. Dann war es ja so in der Sendung, war es in den allermeisten Fällen zumindest so, dass der Wochengewinner oder später der ausgewählte Blogspielautor eben per Telefoninterview auch in die Sendung hineingeholt wurde und eben zu seinen Motiven befragt wurde, zu der Geschichte seines Stücks. Und wir haben mehrere Ereignisse organisiert, also so kleine Konferenzen, so eine Vorführung im Hebbeltheater in Berlin. Dann waren wir auf den Hörspieltagen in der Akademie der Künste, wo wir auch dann Autoren eingeladen haben. Ich glaube, im Hau haben wir sogar versucht, möglichst nicht alle Gewinner, aber doch viele Gewinner einzuladen, dass die eben auch mal sich nicht nur virtuell begegnen, sondern auch im tatsächlichen Raum mal einen Austausch haben. Und es gab quasi in der Community nochmal eine kleinere Community, die wirklich dann sehr rege miteinander im Gespräch war und sich auch kannte.
Wenn man jetzt so viel zuhört, euch allen, und die Blogspiele hört, dann denkt man natürlich, ja, warum machen die denn die ganze Zeit eine Abschiedssendung? Ist doch alles super, tolle Community, tolle Beispiele, also tolle Hörbeispiele, die wir schon gehört haben.
Ganz klare Antwort. Da gibt es eine klare Antwort drauf. Das ist eine Frage, wie man mit seinen Ressourcen umgeht. Wir haben nur eine bestimmte Zahl von Redakteuren, eine bestimmte Zahl von Redaktionen, die arbeiten können. Und Frau Horst hat das gerade zu Recht gesagt. Das ist ein Teil der Experimentation, die das Hörspiel immer macht und immer gemacht hat. Und es gibt ein paar Sachen, die wir in den Regelbetrieb überführt haben, wie zum Beispiel die Wurfsendung jetzt. Die sind kein Projekt mehr. Aber bei Anruf Soap, was auch eine tolle Geschichte ist, und wenn Sie das jetzt hören würden, würden Sie auch jubeln, weil das wirklich sehr, sehr, sehr gute Sendungen waren, haben wir dann auch nicht weitergemacht. Also ein paar Sachen, da verstehen wir uns auch als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, als Initiator. Wir werfen eine Idee sozusagen in dem Fall jetzt mal wirklich ins Netz. Und wer immer es auffängt und auffangen mag, der kann das gerne weitermanagen, ganz klar. Denn also wir würden nie auf eine zweitverwertungsrechte Bezahlung bestehen. Wer also das Blogspiel in irgendeiner Form weiterführen will, kann das machen. Wir hätten dazu eine richtige Redaktion aufbauen müssen. Wir hätten, wie Markus das vorhin gesagt hat, so ein Manager.
Community Manager,
genau. Das kostet Zeit, das ist eine Arbeitszeit. Und das muss man dann von Gebühren bezahlen. Und da fragt man sich, welche Schwerpunkte setzen wir in unserem Programm? Wollen wir das jetzt mal eine Weile initiieren oder wollen wir dann sozusagen, nicht auf immer, aber eine Community pflegen? Und eine Community pflegen ist nicht Aufgabe an sich unseres Vertrages, den Staatsvertrag, den wir nun mal haben, um unser Radio zu machen.
Steffi Hauser, was nehmen Sie denn mit nach fast 4 Jahren Blockspiel in Ihre Arbeit in der Hörspielabteilung, außer diesen schönen Erinnerungen, die wir schon besprochen haben?
Wir haben uns als Hörspielabteilung ja schon eine Weile vom Blockspiel verabschiedet. In dem Moment, wo es nämlich Breitband gab, hat es da seine Heimat gefunden. Ich nehme mit, dass es wichtig ist, immer wieder neue Sachen zu denken. Aber bei diesem Projekt war mir das Wichtigste wirklich die Diskussion der Community. Und das sollte man nicht vergessen, dass man immer wieder Formen finden muss, sowas anzuregen.
Ihr macht ja was ein sich Anschlussprojekt.
Wir machen ein Anschlussprojekt, ja. Das wird ganz anders mit ganz neuer Technik spielen.
Darf man davon schon was erfahren?
Ja, ja, das hat mit Handys zu tun.
Okay.
GPS und Handys.
GPS und Google Handys Earth. Und AirTags und
wir wollen uns
on AirTags.
Von dem Austausch auch nicht vollständig verabschieden mit den Hörern. Es wird ja jetzt eine neue Seite geben, Breitband.
Genau.
Breitband.deradio.de und uns ist natürlich schon sehr wichtig, auch diese redaktionellen Prozesse ein bisschen transparent zu machen, was bei Blogspiel ja auch eine Idee war. Wir hatten damals so Making-ofs gemacht von Redaktionskonferenzen, also kleine Videos. Mhm. Und ich denke, das sind auch Dinge, die uns weiterhin...
Unser neues Programm heute täglich im Programm hat, genau.
Genau, das sind Dinge, die wir uns hier weiterhin sehr wünschen, dass bei Breitband die Hörer sich auch wirklich einschalten und sagen, Mensch, ihr müsst das folgende Thema machen. Das ist einfach ein wirklich virulentes Thema. Nehmt das auf die Agenda. Oder eben auch das Feedback zu bekommen, ich fand, letzte Sendung habt ihr das Thema deswegen nicht optimal behandelt, weil. Also diesen Austausch, den suchen wir weiterhin. Da sollen wirklich Debatten und Diskussionen entstehen.
Auf jeden Fall, wir reden auch da, vor allem was die neue Internetseite angeht und die nächsten User-Generated-Content-Projekte vom Breitband auch noch später drüber. Ich wollte an dieser Stelle tatsächlich Steffi Hoster verabschieden. Sie müssen los und mich bedanken. Und es gibt dann am Ende der Sendung natürlich nochmal ein großes Dankeschön an alle, die beim Blogspiel dabei waren. Schön, dass Sie heute in der Sendung waren.
Ja, war schön. Fand ich auch.
Wir hören nochmal ein Blogspiel und zwar Rötliches Dämmerlicht von Dr. Fu.
Zeichen eines Fliegeralarms waren. Da heulten in der ganzen Schule sämtliche Sirenen und dann wurden wir nach Hause geschickt. Alle anderen wohnten rings um die Schule und ich musste bis raus hinter den Straßenbahnhof. Da bin ich fast die ganze Strecke mit dem Ranzen auf dem Buckel nur gerannt. Und da heulten dann schon die Sirenen und man hörte die Flieger schon. Und da hat man nach oben geguckt und ist nur panisch gerannt. Aber was passieren könnte, wenn die ihre Bomben abwerfen würden. Da hat man nie nachgedacht. Ich bin nur gerannt. Im Radio wäre gekommen, dass komische Luftbewegungen wären und wir sollten zeitig schlafen gehen, falls wir wieder geweckt würden. Und dann weiß ich, dass wir aus dem Schlaf gerissen wurden, schnell, schnell, schnell anziehen, die Treppe runter, über den Hof und da war ein ganz hoher Bretterzaun. Dort hatten sie eine Türe reingebaut, da war ein ganz großes weißes LS ran, Luftschutz. Und die stand ganz weit auf und wir mussten im Stock dustern über den Hof und dort in den Luftschutzkeller rein, da war eine Luft. Die eisernen Türen, die wurden zugemacht. Es konnte keine Maus rein und keine Maus raus. Da ging auf einmal das Licht aus und man hörte es fürchterlich krachen. Da waren wir alle wie erstarrt und haben da gesessen, fast eine Ewigkeit. Dann wurden diese Türen aufgemacht und die ersten guckten vorsichtig raus und eigentlich waren die erleichtert und es hieß, Licht an und ihr könnt raus. Dort um das Fabrikgelände war ja nichts geschehen. Es war nur so ein ganz komisches, rötliches Dämmerlicht. Die Erwachsenen haben dann ganz bestimmt das schon gewusst, aber bis zu uns Kindern ist das erste Mal nie vorgedrungen, dass Dresden brennt.
Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war? Alle ihre Tore stehen öde. Wie liegen die Steine des Heiligtums vorn auf allen Gassen zerstreut?
Ihr hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und es lassen walten. Ist das die Stadt, von der man sagt, sie sei die allerschönste, der sich das ganze Land freut?
Rötliches Dämmerlicht von Dr. Fu. Wir erinnern heute an das Blockspiel. Diese Breitbandrubrik wird geschlossen und zwar mit dem Relaunch unserer Internetseite. Und der, der diese Internetseite gebaut hat, der ist jetzt ins Studio gekommen zu uns und das ist Moritz Metz. Hallo Moritz.
Hallo.
Wenn jemand zu viel Fernsehen geschaut hat, dann sagt man immer, hat man früher immer gesagt, du hast quadratische Augen, du hast pixelige Augen, weil du, wie du uns immer erzählst, Dutzende, quasi Millionen Stunden am Stück an dieser Internetseite geschraubt hast. Bist du noch, kannst du noch?
Ja, ich kann noch, weil sie jetzt eben auch online ist. Das ist dann die Lorbeere, die man dann trägt. Und dann bin ich eben sehr gespannt darauf, was die Leute zu der Internetseite sagen. Es war wirklich ziemlich viel Arbeit, wenn ich das so sagen kann. Vor allem auch das, dass der große Content, der auf unserer Webseite war immer, also diese ganzen vielen alten Beiträge, dass die nicht ganz in der Versenkung verschwinden, sondern dass man darauf eben auch kommt und auch besser kommt. Und deswegen musste man alles importieren. Auch das Blogspiel ist noch da. Also man kann mit dem Blogspiel immer noch hantieren, man kann es immer noch alles nachhören. Man kann nur nichts Neues mehr reinstellen.
Das hat der Markus schon vor dem letzten Blogspiel gesagt, dass natürlich diese ganze Geschichte User-Generated Content und Breitband jetzt nicht zu Ende ist, weil das Blogspiel ins Archiv verfrachtet worden ist. Wo geht's denn weiter mit dem, der Hörer kann auch mitmachen bei Breitband, vielleicht über die neue Internetseite, deren Adresse übrigens ist breitband.deradio.de.
Aber auch die alte Adresse wird noch erstmal weiterhin funktionieren. Wohin geht's weiter? Das Schöne an dem Ganzen ist, dass wir jetzt erstmal User-Generated Content machen in der Form, wie geht's denn weiter? Also wir wollen mal hören von Ihnen da draußen, wie unsere Webseite noch weiterentwickelt werden könnte. Jetzt ist sie ein ganz anständiges Magazin. Man kann da schön alle alten Beiträge auch nachhören und man findet sich wahrscheinlich ein bisschen besser zurecht als auf der alten. Aber interaktive Features sind bis auf so einen kleinen Header. Also oben ist so ein Malkasten, da fährt man drüber und kann so Bilder in Pixeln malen. Und ein paar solche Gimmicks sind schon eingebaut. Aber wir wollen da eigentlich noch mehr machen. Und da kann man halt in unterschiedlichste Richtungen denken. Also zum Beispiel könnte man sich überlegen, so ein Audio-Twitter zu machen oder da noch was zu unterstützen mit jemandem zusammenarbeiten, der sowas kann, dass man eben mit seinem Smartphone, wenn man irgendwo steht, eine spontane Assoziation, eine spontane Reportage machen kann und die dann hochgeladen wird und auf einer Karte angezeigt wird. Das ist zum Beispiel eine Richtung. Was wir wahrscheinlich nicht schaffen werden, ist so eine Art YouTube für Audio zu werden. Da gibt's noch andere, aber auch nicht so richtig. Soundcloud fällt mir da am ehesten ein, aber vielleicht kann man auch mit denen zusammenarbeiten, um auf unserer Seite noch mehr Innovation zu haben.
Wenn wir jetzt nicht über Breitband sprechen würden, sondern über eine andere Internetseite, wie geht es euch eigentlich? Also Jana, Markus und auch Wolfgang Hagen, sind Sie Leute, die dann eben sich von sowas aufgerufen fühlen, von dieser Idee, ey, du kannst da mitmachen, du kannst sagen, wie du die Internetseite findest, du kannst dich da beteiligen und so weiter? Oder ist das nix für euch? Oder wie seid ihr unterwegs?
Also es gibt ja die 90-zu-9-zu-1-Regel, dass 90 bei diesen Web 2.0-Leuten sowieso nichts machen und 9 mal ganz gelegentlich und einer macht. Jetzt, wozu gehört ihr?
Die wenigen für viele.
Genau.
Was macht gut für den wenigen für viele?
Also ich bin, der eine bin ich, glaube ich, nie.
Ich kann das gar nicht so richtig beurteilen. Ich glaube, die richtige Antwort heißt da Deformation professionell, weil wir gucken uns ja ständig irgendwelche Seiten an, die genau das von uns verlangen, weil wir sozusagen jobmäßig für Breitband und andere Sachen, die wir machen, eben uns ein bisschen auskennen müssen in dieser Netzwelt. Ich habe den Blick dafür verloren, muss ich echt sagen, wie ich mich als User verhalten würde, wenn ich nicht professionell mit diesen Stoffen zu tun hätte.
Also ich habe mich hier viel mit dieser ganzen Frage, wie man sozusagen seiner mit der Auslagerung des Denkens beschäftigt. Und da sehe ich immer mehr Tools im Netz, wie ich sozusagen bestimmte Eigenschaften, bestimmte Identitäten auf bestimmte Plattformen übertragen kann. Also spiele da auch enorm mit. Und ich glaube, diese Spielmöglichkeiten sind immer noch gegeben, verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit in verschiedenen Netzprojekten unterzubekommen.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren, was das heißt? Wie lagerst du dich aus?
Vielleicht kann ich nochmal zurück. Ja, also dass man versucht, Filter zu finden, sowohl Informationsfilter, dass mir zum Beispiel eine Gruppe von Menschen eine Art Vorauswahl liefert an Informationen, an Themen, an Linklisten, aber auch, dass Kreativität anders definiert wird jetzt im Netz. Und da zerstückelt sich gerade, also es bietet mir nicht mehr eine Plattform, sondern sehr viele und da muss ich eine Auswahl treffen, klar. Und diese Neugier vom Anfang, die, muss ich sagen, die ist ein bisschen vorbei.
Also die, vom Anfang vom Web 2.0 meinst du?
Genau, dieses Ausprobieren, diese Neugier, dieser Kitzel des Veröffentlichens oder des anonymen Veröffentlichens, das ist ein bisschen vorbei, also, aber nicht...
Was ich witzig als Erfahrung gemacht habe, ist, ich habe seit 96 eine eigene Homepage und es gibt nichts Besseres, etwas zu verbergen, als es da zu veröffentlichen. Denn wenn man in keiner Community ist, ja, wenn man in keiner, und ich bin da in keiner Community, ist einfach meine schlichte Homepage, die ich irgendwie habe. Da habe ich ewig und drei Tage meine Handynummer gehabt. Und alle möglichen Leute haben mich nach einer Handynummer gefragt, aber nie aus dem Netz irgendjemand mich einfach mal angerufen. Ganz witzig. Da sind alle möglichen Informationen drin, wo nie ein Missbrauch mitgetrieben worden ist. Das ist ganz verrückt. Das Web ist eben auch zum Teil absolut dunkel. Und Dark Web. Und wenn man nicht irgendwie vermittelt wird durch Agenten, sprich zum Beispiel Social Media oder sonst was, was alles Agenten sind, dann ist man da ganz ruhig in der Ecke hinten links irgendwie. Und ich habe auch meine Logfiles, ich kann immer gucken, wer kommt. Es sind hauptsächlich die Crawler und es sind ganz wenig wirkliche Menschen, aber es sind immerhin ein paar wenige, die dann ganz selten mal so zweimal im Jahr schreiben und sagen, das finde ich aber toll, kann ich diesen Aufsatz oder jenen vielleicht mal runterladen?
Das ist aber auch Longtail dann.
Das ist wirklich Longtail, ja.
Was ich glaube, was sich verändert hat in den letzten 5 Jahren, seitdem es Blogspiel gibt, ist, dass damals noch viel mehr so eine Zeit des Versuchens war und man sich ziemlich viele Accounts angelegt hat in verschiedenen Communities. Das musste man ja beim Blogspiel auch tun. Das erwarten wir, glaube ich, heute gar nicht mehr von den Hörern, weil die würden das, glaube ich, gar nicht mehr tun, weil sie haben ja schon ihr Facebook-Profil, ihr Twitter-Profil vielleicht so. Und man muss, wenn man heute noch was macht, viel mehr damit interagieren und das dann als Login-Möglichkeit sehen und auch diese Dinge von dort auf unserer Seite damit verbinden, anstatt zu fordern, dass jeder so ein Profil nochmal bei uns anlegt.
Es gibt Verwalter von Profilen mittlerweile schon, weil man den Überblick verloren hat.
Was aber auch heißt, dass man eben den Leuten sehr, sehr stark helfen muss in der Darstellung ihrer selbst. Deswegen ist Facebook so erfolgreich, weil es so simpel ist. Weil ich in 125 bin ich da drin und bin irgendwer und sofort Freund von irgendwas. Während selber aktiv in einem Blog bauen und wirklich schreiben und nachdenken und so. Ich glaube, das bleibt einfach dabei. Das tun nach wie vor sehr wenige wirklich qualifiziert, oder? Wie seht ihr das?
Da gab es ja doch so einen Artikel mit der Social-Media-Blase. Also das ist sozusagen der von Howard Week oder ich weiß gar nicht mehr. Der hat jetzt jedenfalls gesagt, gerade diese Inflation der sozialen Beziehungen, das wird uns noch ganz schön beschäftigen, weil die Qualität eines Freundes bei Facebook hat eben nicht die Qualität einer richtigen Beziehung. Ja. Und das entwickelt aber auch im Sozialen eine große Blase wie im Wirtschaftlichen und ist fast zu vergleichen und wird auch irgendwann jetzt platzen. Also das ist, glaube ich, nicht unbegrenzt denkbar, diese Profilbildung auf den sozialen Netzwerken.
Ich glaube, was man auch nochmal als Lehre rausziehen kann, ist, dass es jetzt 4 Jahre nach dem Start von Blogspiel als strategischen Ansatz wahrscheinlich viel schwieriger wäre, eine eigene Community aufzubauen. Damals war eben dieses Aufbruchsklima da, so vor 5 Jahren, vor 4 Jahren, und alle wollten Communities aufbauen, Zeitungsverlage, Radiostationen, sonstige
Anbieter. Aber keiner wusste, wie es geht.
Ja, weil es ist wahnsinnig viel Arbeit. Community braucht eben enorm viel Pflege und heute fährt man ganz andere Strategien. Man wird eben dezentral, will man präsent sein im Netz und eben keine eigenen Communities mehr aufbauen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, weil es diese großen Player gibt, wie eben Facebook zum Beispiel.
Man vernetzt sich einfach nur noch und klingt sich sozusagen in so eine Vernetzung, in so eine Verlinkung und rein und muss nicht mehr selber die aufbauen.
Genau, lässt die Maschine die Verlinkung teilweise vornehmen. Ich bediene nur noch meinen Twitter-Account und der sozusagen synchronisiert mich an vielen, vielen Stellen mit meinen dortigen Profilen.
Aber selbst die Inhalte werden ja teilweise so industriell hergestellt. Mit diesen Content-Farms und den Media on Demand kann man ja selbst Inhalte wie auch akustische Inhalte eventuell industriell, seriell produzieren lassen.
Ja, es gibt ja jetzt die ersten Versuche tatsächlich, dass im Sportjournalismus Texte von Maschinen geschrieben werden. Es gibt statistische Werte, die eingegeben werden. Es gibt Textbausteine, die typischen Phrasen und daraus wird ein Text produziert.
Ich früher auch schon mal so.
Ich habe ja den Verdacht, dass es in der aktuellen Saison schon Versuche gab in Moderationsautomaten in der aktuellen Fußballsaison beispielsweise. Das ist mein Eindruck jedenfalls.
Und früher hat man das eben so
gesehen, die sehr automatisch schienen.
Und früher hat man das eben dann auf so Papierzetteln wahrscheinlich zusammengeklebt.
Ich hoffe nur, dass nicht der Tag kommt, an dem wir uns Zuhörerautomaten erfinden müssen oder Zuschauerautomaten.
Oder, wir könnten ja auch mal den Blogspielautomaten erfinden, der dann automatisch Blogspiele generiert.
Es gibt, was auf jeden Fall zum Thema Automaten und Radio und so weiter ganz gut passt, ist natürlich das nächste Blogspiel. Und da geht es um Verkehrsfunkmoderation. Das sind ja eigentlich auch so einzelne Teile, die zusammengesetzt werden. Wurden sie auch im folgenden Blogspiel?
12.08 Uhr, die Verkehrslage. A1 Köln Richtung Münster zwischen Schwerte und Kreuz Dortmund-Unaf und Lohne-Dinklage und Hamm und Oberhausen-Königshardt und Würzburg-Randersacker und Erlangen-West und Ingenbach und Eisenach-Ost und Hemsbach und Schnelldorf und Göttingen und Feuchtwangen-West und Bayreuth-Nord und Schwerte-Ergste und Kreuz Dortmund-Nordwest und Schweinfurt-Berg-Rheinfels und Mindelheim und Oberhausen-Lierich und Euskirchen-Zülpich. Gefahr durch Fahrräder auf der Fahrbahn.
Fahrräder auf der Fahrbahn, das war ein Blockspiel aus 4 Jahren Blockspiel, an die wir heute mit dieser Sendung erinnern wollen. Und wir haben ja vorhin schon geredet, wie man eben sehen kann, wie sich in den letzten Jahren im Web 2.0 Communities entwickelt haben und so weiter und so fort. Was ich aber noch ganz interessant finde, dass man auch am Blockspiel sehen kann, wie sich das Block an sich verändert hat inhaltlich. Und vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen zusammenfassen, weil das sieht man eben nicht nur, wenn man einzelne Blocks verfolgt, sondern eben auch, wie sich die Blockspiele inhaltlich und aufbautechnisch so gewandelt haben.
Also haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten, dass es so von privaten Berichten und Ausprobieren hin zu ja schon eine Beschäftigung mit dem Radioprogramm, Remixen, thematischen Podcast bis hin richtig zu Marken gekommen ist. Also einige von den Blogspiel-Teilnehmern, die sind heute gestandene Podcaster, also zum Beispiel Ohrenterror oder Zanto und Knauer. Also es gibt schon einige, die das wirklich dann so etabliert haben, sich der Formate aus dem Privatradio bedient haben und dann sozusagen aus ihren Stücken eine Marke kreiert haben.
Diese Entwicklung hin zur Marke ist ja auch ein Prozess, den man auch bei den Textblogs, also bei den eigentlichen Blogs beobachten kann. Das ist eben am Anfang, was du ja auch beschrieben hast, ganz stark darum ging, einfach sozusagen Persönliches zu veröffentlichen. Um diesen Switch ging es. Das Persönliche wird in irgendeiner Form öffentlich. Man kann publizieren mit sehr einfachen Mitteln. Und ich finde, in den letzten Jahren kann man zumindest eine Tendenz beobachten, dass sich Blogger, die schon sehr lange aktiv sind, versuchen, thematisch zu spezifizieren und eben da auch bis zum gewissen Grad zu professionalisieren. Das ist, glaube ich, schon auch ein großer Unterschied. Und diese persönlichen Statusmeldungen, die es am Anfang gerade in den Blogs auch gab, die haben sich ganz stark an andere Orte verlagert. Bei Facebook beispielsweise oder Twitter ist ja auch dafür mittlerweile bekannt, teilweise auch berüchtigt, dass die Leute halt durchgeben, sitze gerade mit Kopfschmerzen in der Eisenbahn, wen es interessiert. Also es gibt eben ganz verschiedene Formen, da auch persönlich zu kommunizieren, in diesen viel kürzeren Formaten.
Also aus Blogspielmachern sind gestandene Hörspielmacher geworden. In anderen Blogs und Podcasts kann man das genauso beobachten. Der elektrische Reporter wurde vom ZDF eingeheimst, einverleibt und so weiter und so fort. Also was ich damit fragen will, Herrn Wolfgang Hagen, nämlich, wie sind Sie denn als Chef einer großen Abteilung vom Deutschen Radio Kultur, werden Sie aufmerksam auf Leute aus dem Netz und könnten sich vorstellen, irgendwann diesen klassischen Weg des Einstellungsgespräches zu verlassen und einfach um zu gucken, was haben die vorher gemacht? Wo waren die im Internet zu finden? Wo aktiv?
Niemand, der hier am Tisch sitzt, ist durch ein klassisches Einstellungsgespräch gegangen, sondern alle sind durch Projekte gegangen. Markus und Jana sind durch die Wurfsendungen rangekommen. Ich weiß nicht wie, wahrscheinlich auf den verschlungensten Wegen. Aber irgendwann waren sie da.
Das weiß auch keiner mehr.
Und haben eine ganz wichtige Zeit in den Wurfsendungen, in den Anfängen wirklich mitgearbeitet. Moritz ist über Breitband und Blogspiel über diese, nein, nicht, über irgendwas.
Folge 37, ein Projekt mit der
zentralen Intelligenz. Ja, genau. Wir haben ja noch ein anderes Projekt gemacht, genau. Mit der ZIA, genau. Das war eine wunderschöne Geschichte. Hat zu 6 Radiosendungen geführt, die wir nachts gesendet haben.
Fake-Lobby-Magazine.
Genau. Da ist Moritz Metz dazu gekommen. Also letztlich machen wir das schon. Also ich denke mal, um es anders zu sagen, die Zahl der Talente, die wirklich uns was zu sagen haben über die Medien, wird sich durch die Vervielfältigung der Medien nicht selber vervielfältigen, sondern die bleibt wahrscheinlich irgendwie konstant. Nur sie sortieren sich völlig anders und die Chancen erhöhen sich. Früher sind bestimmt sehr, sehr gute Leute am Start gewesen, sind aber nicht durchgekommen, weil die Gatekeeper und die Schranken so riesig waren. Mhm. Die sind heute weg. Niemand, der Talent hat, kann mehr in irgendeiner Form klagen darüber, dass er keine Chance hätte. Jetzt hat er sie. Und das ist natürlich ein unglaublicher gesellschaftlicher Gewinn, dass wirklich alle, die produktiv sind und die was können, eine Chance haben, sich zu artikulieren.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Danke, das war Breitband für den heutigen Samstag. Danke zuerst natürlich an das Blogspiel, dem wir diese Sendung heute vermacht haben und vor allem an die vielen, vielen Macher. Glückliche, erstaunte und begeisterte Redakteure hat das, was Sie alle hochgeladen haben, hier immer wieder hervorgebracht. Vielen Dank dafür. Dieser Dank geht natürlich auch an Jana Wuttke und Markus Heidmeier, ohne die es das Blogspiel nicht gegeben hätte und auch ohne die es dann Breitband nicht gegeben hätte, wie wir heute erfahren haben. In der Sendung heute außerdem waren mit dabei Wolfgang Hagen, Steffi Horster und Moritz Metz und Vera Linz, die im
Studio in der Technik sitzt und diese Sendung beaufsichtigt hat. Vielen Dank. Mein Name ist Christine Watti. Wir sagen Tschüss Blockspiel mit einer musikalischen Collage aus Busch-Zitaten, hochgeladen von Phonebone, und wünschen natürlich ein gutes Wochenende und sagen bis nächste Woche hier wieder Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Tschüss.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern, genau.
Spouses and families and friends of the lost, we offer the deepest sympathy of the nation. And I assure you, you are not alone.
America today is on bended knee.
Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes, were in their offices, secretaries, businessmen and women, moms and dads, friends and neighbors.
It's frightening, terrible. Oh, my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and falling on the morning fast. And all the folks agree that this is terrible. This is the worst catastrophe in the world.
Pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger.
We were not alone.
Today our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining.
I don't know who you are, where you're from, or what you want, but if you threaten my freedom, I'll kill you.
America today is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here, for the workers who work here, for the families who mourn. This nation stands with the good people of New York City.
These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat, but they have failed. Our country is strong. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America.
Read my lips.
These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve.
The best way I can describe the scene back there, apocalyptic.
Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered.
You are not alone.
For all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me.
You are not alone.
This conflict was begun on the timing and terms of others. It will end in a way and at an hour of our choosing.
To my Lord and my Savior, I have sinned against you, my Lord.
Thank you. Good night, and God bless America.